Langer Rede, wir haben das Jahr des Feuerpferdes.
Es ist ein Pain, das kann ich dir sagen.
Du bist doch viel zu jung für ein Klapphandy. Also es war die beste Zeit meines Lebens, also gerade die vom Examen.
Jura und Trash.
Mit uns erlebst du Recht völlig anders.
Ein Podcast von Stefanie Bayrich und
Ines Garretzen.
Aufnahme läuft. Auf jeden Fall hast du mich eben mit, ich bin schon ready, voll auf den falschen Fuß erwischt. Ich war nämlich, ich habe mich gleich schuldbewusst gefühlt. Weil ich, es hat eben der Paketmann geklingelt.
Nein.
Und ich hatte heute schon eine Aufzeichnung, weil gestern irgendwie Technik. Wir haben Glück. Gestern Riverside-Server war down. Musste ich auf heute verschieben, deswegen ist so ein bisschen busy. So, und dann, ich habe ganz lang mit mir gerungen, ob ich mir ein paar Schuhe bestellen soll. Und ich habe verloren den Kampf.
Ich kann nicht anders.
Und dann kam eben der Paketmann und ich dachte so, oh, was hast du denn da wieder gemacht? Muss das jetzt sein? Und dann kam sofort gleich von dir die WhatsApp, ja, ich wäre dann ready. Und ich stand dann noch so mit meinem Paket. Aber diese Schuhe bilden auch. Wusstest du, dass das Jahr des Pferdes ist?
Ja, wusste ich. Hast du an Silvester was Rotes getragen? Das muss man nämlich, habe ich mir sagen lassen, weil das irgendwie die Farbe des Pferdes ist oder so.
Nee, was Rotes nicht. Ich besitze, glaube ich, nur ein Rotes. Es ist ja bei mir immer alles schwarz. Aber mit Glück war es wahrscheinlich, ich habe ziemlich viele Shirts mit rotem Aufdruck. Aber ich habe es, und deswegen bin ich auch so, ich fand das so mit dem Feuerpferd und Energie und lalala. Jetzt stand ich hier gerade mit dem Karton. Kein Scheiß. Und da steht auch drauf. Guck mal.
Oh, Year of the Horse. Wie cool.
Ja, keine Werbung. Und drin ist auch nämlich nochmal.
Da muss ich mal meinen Bildschirm ganz nah schick.
Ja.
Und das ist das Zeichen?
Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich bedeutet es Hühnersuppe oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber ich konnte nicht widerstehen. Weil, und du kennst mich, Ines, Doc Martens haben wir immer diese gelbe Naht. Und weil Feuer fährt.
Das ist ja richtig cool.
Und das ist quasi so, also nachempfunden einer Pferdetrense, was die jetzt am Schuh soll, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber das Fähnchen ist halt auch rot.
Mm.
Und wir haben Reißverschluss, du musst sie nicht schnüren, das ist ja genau mein Ding. So.
Ja, das ist perfekt.
Und ich habe kurz ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich dachte, ey, weil limited, ne? So. Und dann dachte ich, die gibt's doch. Und 5 Minuten, nachdem ich bestellt hatte, waren sie in der ersten Größe schon ausverkauft.
Das ist alles richtig gemacht.
Langer Rede, wir haben das Jahr des Feuerpferdes.
Genau, und ich dachte mir nämlich heute, ich will ja einen guten Gen Z-Eindruck machen und ich dachte mir heute eine Stunde vorher, ich mache mich ready, ich bereite mich inhaltlich nochmal vor. Und dann ist mir so, war ich fertig und habe hier noch so ein bisschen am Handy gechillt und dann dachte ich, naja, vielleicht ist Steffi ja auch schon bereit.
Anyway, hey Ines.
Hallo Steffi. Ich habe letztens drüber nachgedacht, woher das eigentlich kommt mit dem Hey Ines, Hey Steffi. Aber ich glaube, wir haben das einfach so angefangen. Und weil ich diese Geschichte von der Berufsmesse erzählt habe.
Wir haben das, glaube ich, vorher schon gemacht.
Haben wir es vorher schon gemacht? Ich glaube, in unserer allerersten Aufnahme beim Podfluencer Festival haben wir es, glaube ich, schon gemacht.
Müssen wir mal nachhalten. Ich weiß nicht, mir ist es nur irgendwann aufgefallen, dass du immer kicherst, wenn du sagst, hey. Und irgendwie dachte ich, ach, jetzt haben wir halt, ja, das ist halt jetzt Hey Ines.
Das ist unser Intro. Naja.
Keine Ahnung, habe ich mit Jörg ja auch. Da habe ich irgendwie, ist mir aufgefallen, dass ich immer sage, Moin Jörg. Ich kann gar nicht sagen, warum. Das ist irgendwie so ein, vielleicht habe ich für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Begrüßungen.
Spannend.
Keine Ahnung.
Ist die Frage, was sagt deine persönliche Steffi-Begrüßung über dein Verhältnis zu Steffi aus?
Hä?
Naja, vielleicht hast du ja ein Ranking in deinen Begrüßungen.
Ach so, nee, gar nicht.
Okay.
Ich freue mich ja auf jede Aufnahme.
Das stimmt, das ist gut.
Ich glaube, wir haben aber manchmal, also so abhängig davon, wie wir durchgetaktet sind, vielleicht ist es so entstanden, ich wollte gerade sagen, lange Pause manchmal. Ich kann es ja nicht sagen. Manchmal schreiben wir ja gefühlt jeden Tag und dann sind wir richtig busy und jetzt warst du auch noch im Urlaub und dann zwischen den Jahren. Und vielleicht war es einfach so, dass zwischen der ersten Aufnahme bei den Podfluencern und unserer ersten eigenen so viel Zeit zwischen den Aufnahmen war, dass ich mich so gefreut habe, dass ich so besonders innig gesagt habe, hey Ines.
Das ist schön. Ja, kannst du dich noch dran erinnern? Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber bei uns war es so, als man die Handys hatte, diese Club-Handys früher, die kein Smartphone waren, dass man unterschiedliche Klingeltöne für unterschiedliche Menschen eingestellt hat. So ein bisschen so ist das.
Du bist doch viel zu jung für ein Club-Handy.
Generation Innenkonflikt.
Ich habe eins bekommen, da bin ich in die weiterführende Schule gegangen. Das war 2009, da war ich 10. Mit 10 habe ich mein erstes Handy bekommen.
Oh mein Gott, als ich 10 war, gab es überhaupt keine Handys. Ich hatte im Studium dann so, das war ja damals so, ich hatte kein Nokia 3210.
Mhm.
War das Modell? Ich glaube schon. Ich hatte da, wieso weiß ich das noch? Ich hatte ein Siemens S25, das war so ein Riesenknochen. Konnte auch nichts, hatte aber irgendwie so ein scheiß Handygame. Und ich hatte später natürlich auch, ich hatte auch ein Schiebehandy.
Ja,
und dann hatte ich ein Klapphandy. Und das hatte aber sowas wie ein Pseudo-Internet auf dem Handy. Also es war der Vorläufer. iMode damals bei E+.
Okay, und was konnte man damit machen?
Nix.
Nix, okay.
Ehrlich gesagt, nein, nix.
Bei mir war es immer nur so, dass ich immer panische Angst hatte, auf den Internet-Button zu kommen, also auf den Server-Button, weil das von dem Vertrag oder irgendwie nicht, also und weil das unglaublich teuer war. Und deswegen war das meine größte Angst.
Stimmt, das war immer so. Aber ich komme ja aus einer Zeit, Ines, da hast du ja auch am Festnetz, wenn du eine Freundin anrufen wolltest, die weit entfernt wohnt, ja in der Zeitung noch geguckt, welche Vorwahl jetzt gerade günstig ist für Ferngespräche. Das kennst du nicht mehr, ne?
Nee. Was hat die Vorwahl damit zu tun?
Da haben Ortsgespräche andere Gebühren ausgelöst als jetzt, also Ferngespräche im Sinne von Ferngespräche in Deutschland. Und da hast du, das war nur Ortsgespräch, hatte bestimmte Kosten. Und wenn du weiter weg telefonierst, ja klar, weil dann ist ja die Schnur zwischen den zwei Dosen
länger. Die ist länger. Na, ist ja klar.
Na klar.
Nein, aber tatsächlich. Und dann hat man immer geguckt, welche Vorwahl kannst du gerade zusätzlich zu der Ortsvorwahl wählen, um dann nicht so viel Geld zahlen zu müssen.
Krass.
Ja.
Nee, Festnetz war bei uns nur noch so am Ende, glaube ich. Also so, als ich in der Grundschule war oder so, dass man irgendwo angerufen hat, ob derjenige spielen kann oder so. Aber das habe ich manchmal selber gemacht, aber sehr selten.
Ich habe mir immer aus dem Arbeitszimmer meines Vaters das Telefon geholt mit der extra langen Schnur und dann mit in mein Zimmer genommen. Und dann konntest du das Kabel unter der Tür durch.
Und dann konntest du telefonieren?
Ja. Und immer Ärger wegen der Telefonrechnung gekriegt, klar.
Ja.
Ist ja, da hat es ja keine Flatrates. Und mein Vater hatte damals für den Job ein Autotelefon. Das war ein Riesenkasten, der hat den halben Fußraum im Beifahrersitz eingenommen.
Wild.
Durftest du auch nicht benutzen, mega teuer.
Ja.
Nur für Notfälle.
Ja, toll. Und jetzt
wie kam man jetzt da drauf?
Wegen der Klingeltöne, wegen der Begrüßung.
Oh mein Gott, was ein Twist.
Ganz, ganz schlimm.
Würde ich hinterher nicht mehr hinkriegen. Okay.
Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir 2026 und an unsere Lauschis und Cookies herzlich willkommen in diesem neuen Jahr.
Frohes Neues.
Frohes Neues. Wir hoffen natürlich, ihr seid gut reingekommen und ihr hattet schöne Tage, schöne Feiertage, wenn ihr gefeiert habt und ansonsten auch ein guten Rutsch. Ich habe ja schon gehört, in Berlin, ihr saßt schon ein bisschen auf dem Trockenen jetzt. Oder warst du davon nicht betroffen?
Achso, du meinst Strom?
Ja.
Nein, ich war nicht betroffen, Gott sei Dank. Übrigens fiel mir gerade ein, wir hatten ja schon eine Episode draußen im neuen Jahr, die haben wir aber letztes Jahr aufgezeichnet. Aber die hier müsste im Januar noch rauskommen, also Neujahrswünsche gehen gerade noch, glaube ich, weil sonst müsste es ja schon wieder frohe Ostern. Nein, ich war nicht betroffen. Ich saß tatsächlich im Studio und habe ein bisschen produziert, ein bisschen geschnitten und habe versucht, Termine einzutakten jetzt für es lief, wenn diese Episode rauskommt. Momentan läuft es noch. Dieses Strafverfahren in der Türkei gegen 11 Anwälte aus dem Vorstand der Istanbuler Rechtsanwaltskammer, versucht, die Termine einzutacken, haben sie ein bisschen vorbereitet. Und dann schrieb mir eine Kollegin, mit der ich da auch aufzeichne, ja, super scheiße, sie weiß gar nicht, wie lange sie jetzt irgendwie noch antworten kann. Sie hocken hier ohne Strom die ganze Zeit, sie kann nichts aufladen. Und dann dachte ich, warte mal, die sitzt doch in Berlin. Haben wir in Berlin Stromausfall? Muss ich erst mal googeln, weil ich den ganzen Tag am Rechner saß. Ja, total viele, massiv betroffen. Was war es, ein Brandanschlag oder irgendwas, Feuer?
Brandanschlag. Und ich meine, es wurde jetzt gerade bekannt gegeben vom Oberbürgermeister, dass es wohl aus einer linksextremistischen Ecke kommt. Inwieweit das sich so bestätigen lassen kann, weiß ich nicht. Aber das wurde, meine ich, gerade heute Morgen nochmal vom Oberbürgermeister bestätigt. Ja, Brandanschlag.
Was willst du, ich verstehe immer nicht, was willst du denn damit erreichen, Meier?
Ja, weiß ich auch nicht. Vor allen Dingen bei den Temperaturen und so, das ist ja schon echt, echt scheiße, da wirklich für länger ohne Strom zu sitzen.
Ja gut, die Heizung geht ja vielleicht noch.
Stimmt. Aber war Wasser?
Du hockst halt im... Nee, Wasser? Geht bei uns auch.
Naja, keine Ahnung.
Also mich hat es nicht betroffen. Was ich ganz lustig fand, ich habe dann noch mit einem Bekannten gewhatsappt, weil wir auch einen Termin abstimmen wollten. Und dann schrieb er auch so, na, wartet gerade irgendwie, ach so scheiße, dass er bald wieder Strom hat. Und sag ich, oh nein, bist du auch betroffen? Und dann sagt er, ach so, vom Stromausfall. Nee, er hat gerade versucht, was zu montieren in der Wohnung, hat in die Wand gebohrt.
Das ist ein richtig schlechter Zeitpunkt, wenn alle Elektriker in Berlin gerade busy sind, dann in die Wand zu bohren.
Ja, vor allem, ich fand es irgendwie, es tat mir wahnsinnig leid, aber ich musste lachen, weil das ist uns vor einer Weile hier auch passiert. Also beziehungsweise nicht mir, weil ich kenne die Grundregel, wie viel Abstand du wo halten musst, ne? So über dem Lichtschalter und zum, naja, egal. Und ich fand es aber so lustig, weil er nur so, ja, hockt hier im Dunkeln. Ich gleich so, oh nein, du auch betroffen vom Stromausfall. Nein, er hat es einfach ganz alleine hingekriegt. Sein gleich. Solidarisch.
Solidarisch, ja. Einfach auch mal die Experience mitnehmen.
Ja, liebe Grüße an André. Ja, nein, ja. Nicht betroffen. Von daher haben wir das auch. Neuer Strom. Ja.
Ja.
Was bewegt dich gerade, Ines? Was bewegt dich im neuen Jahr? Hast du ein Thema?
Ich würde sagen, das Alte. Das Ref. Never ending story. Nee, bei mir ist ja jetzt so irgendwie Startschuss für so die nicht heiße Phase, will ich nicht sagen. Aber ich habe jetzt einen Lernplan mit Inhalten, die jede Woche irgendwie gemacht werden müssen und so. Und irgendwie, was mich da schon bewegt, ist, also vielleicht können das mal Leute reinschreiben, die auch gerade im Ref sind oder bei denen es noch nicht so lange her ist oder auch bei denen es lange her ist, ist eigentlich egal, alle, die Ref gemacht haben.
Jura und Trash hat Interaktionsbedarf.
Diese Zeit, also ich weiß nicht, woher ich die Zeit nehmen soll. Also jetzt gerade in der Staatsanwaltschaft, du hast die AG, in der du irgendwie performen sollst mit Klausuren. Dann hast du die Akten für deinen Ausbilder oder deine Ausbilderin, die ja auch gut werden sollen. Dann musst du dir viel Stoff ja auch erstmal aneignen, weil du es halt vorher noch nie gelernt hast. Und dann hast du noch die Sitzungsdienste. Und für mich ist irgendwie so, also ich habe ja generell ein Problem damit, dass irgendwie alles benotet wird, weil ich finde, das ist so ein ungesunder Fokus auf Noten, den wir sowieso schon haben. Und ich finde es irgendwie unnötig, dass jeder Kleinscheiß, den du irgendwie abgibst, benotet wird. Ich finde, das steht dem Lernerfolg entgegen, weil das eine Fehlerkultur nicht zulässt oder wieder, also ja, ich meiner persönlichen Meinung nach stehen diese konstanten Benotungen und dieser extreme Fokus, den wir im Jurastudium sowieso schon auf Noten haben, dieser positiven Fehlerkultur entgegen. Ich habe mir eben schon überlegt, ich glaube, ich wäre tatsächlich eher dafür, die Zeugnisse in den Stationen abzuschaffen, weil sie zählen sowieso nicht. Und ich finde, sie bringen auch nichts, aber gut, das ist jetzt, darauf will ich gar nicht so tief eingehen. Anderes Thema, aber das Wichtigste in der Strafstation ist ja eigentlich der Sitzungsdienst. Also für mich, weil ich denke, da sitzen echte Menschen mit echten Schicksalen und wir haben das schon ein paar Mal besprochen, dass einen das selber ja auch nicht kalt lässt. Und das ist aber die einzige Sache, die nicht benotet wird. aber für mich die Sache, wo ich am meisten Zeit reinstecke, weil ich am meisten vorbereitet sein möchte, weil ich der Person, die da sitzt und angeklagt ist, auch das Gefühl vermitteln will, dass ich weiß, was ich tue und dass sie nicht gerade ihren Prozess hier bei einem Anfänger, also sie hat ihren Prozess bei einem Anfänger als Staatsanwalt, aber dass die Person merkt, ich mache meinen Job gut oder ich möchte meinen Job gut machen, ich habe mich vorbereitet auf den Job und ich nehme das ernst, was hier passiert und was auch mit ihr passiert und mit worum es hier gerade geht. Und deswegen stecke ich da irgendwie, weiß ich auch, zu viel Zeit rein, überdurchschnittlich viel Zeit, die mir an anderen Ecken fehlt, die mir darin fehlt, mich für die Klausur vorzubereiten, die mir irgendwo bei den Akten fehlt oder dabei fehlt, meine Akten vernünftig nachzubereiten und sozusagen meine Fehler mir vernünftig anzugucken. Aber und dann kommt jetzt halt auch noch dazu, dass ich ja jetzt auch in meinem Lernplan sozusagen ja eher den Fokus auf Zivilrecht lege, weil in Niedersachsen ist Strafrecht eine Klausur. Das heißt, es wäre dumm, jetzt da so übermäßig viel Zeit reinzustecken. Und das kommt sozusagen auch noch on top. Und ich habe da auch mit anderen schon drüber geredet. Man weiß, irgendeins muss hinten rüberfallen.
Tja, hoppla.
Irgendeins musst du nebenher laufen lassen. Aber es ist natürlich, wir sind ja auch alle ehrgeizig und man hat ja alle auch einen Eigenanspruch. Und deswegen will man das natürlich nicht. Aber das ist, glaube ich, das Thema dieses, wie kriege ich es hin, mich auf mein Examen vorzubereiten und trotzdem in den Stationen irgendwie zu funktionieren.
Ja, hätte ich die Lösung parat, würde ich sie dir jetzt sofort verraten, allen, die zuhören auch. Ich bin das schlechteste Beispiel von allen. Ich habe gar nichts nebenher gelernt. Null. Und ich habe die Fähigkeit, ich kann das bis zum gewissen Grad hervorragend ausblenden, relativ lang. Und dann zum Ende hin knall ich völlig durch. Drehe ich völlig durch. Ich bin dann jemand, hatten wir glaube ich auch schon mal, ich bin dann so ein 24-7. Das ist einfach schwierig. Aber glaubst du jetzt gerade bei der Staatsanwaltschaft, glaubst du nicht, dass durch diese extrem, ich nenne es jetzt mal liebevoll, exzessive Vorbereitung, weil der Typ bin ich nämlich auch, deswegen kann ich das gut nachfühlen, glaubst du nicht, dass du dabei dich ja intensiv mit den ganzen Strafvorschriften befasst? Du lernst ja dabei auch was.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass man vor allen Dingen so ein Gefühl bekommt, wann ist zum Beispiel ein hinreichender Tatverdacht gegeben oder beziehungsweise manchmal hat man ja auch die Situation, dass vielleicht derjenige, der angeklagt hat, was gesehen hat in der Akte, was man selber vielleicht nicht so gesehen hat. Und dann muss man ja in der Sitzungsvertretung gucken, bestätigt sich das so und wie gehe ich dann damit um? Also dieses Reagieren auf das, was einem in dem Moment gegeben wird, das auf jeden Fall. Und ich glaube auch, das ist mein juristisches Bauchgefühl schon prägt und auch jetzt bei meiner letzten Sitzungsvertretung meine Ausbilderin dann auch wirklich zu mir gesagt hat, so, es ist ihre Entscheidung. Also ich habe ihr beides dargelegt und also Option A, Option B. Und sie hat mich gefragt, was möchten Sie machen was würden Sie machen? Und dann habe ich ihr das argumentiert und dann hat sie gesagt, es ist ihre Entscheidung. Und das war auch natürlich eine schöne Bestätigung.
Nice.
Weil ja offensichtlich hatte sie das Gefühl, dass ich das verstanden habe und durchdrungen habe. Also das glaube ich schon, es ist vielleicht eher so ein passives Lernen, was man nicht so wahrnimmt, weil ich natürlich weniger, also was ich jetzt zum Beispiel in den Klausuren ist ja gerade in der Staatsanwaltschaft dieses Thema Beweiswürdigung auch ein Riesending und Beweisverwertungsverbote und so, die hast du ja in der Praxis nicht so, also zumindest nicht auf dem Level, auf dem ich arbeite, nicht so oft, dass ich da mich jetzt mit dem großen Lauschangriff auseinandersetzen muss.
Also wäre ungewöhnlich beim Amtsgericht. Ja.
Deswegen, ja, du hast wahrscheinlich recht, man nimmt wahrscheinlich mehr mit, als man das denkt. Und es ist, glaube ich, auch so, alle sagen einem dann auch Klausuren schreiben. Dann denke ich mir so, ich schreibe eine Klausur die Woche. Wann soll ich noch eine zweite machen? Das Ding dauert 5 Stunden. Wo? Oh mein Gott.
Ja, aber Ines, glaubst du nicht, dass du, ich meine, jetzt mal ehrlich, du bist in der zweiten Station. Du schreibst ja jetzt schon jede Woche eine Klausur.
Ja, wenn ich mein, dreh schon ein bisschen frei.
Nein, wär jetzt nicht mein Mikro im Weg, ich würde mich einmal vor dir verneigen. Ich habe das nicht gemacht. Und das, ich glaube, das war einer, also das war richtig krass ein Fehler, weil ich glaube,
ich kann nur davon abraten, das zu machen.
Das ist halt super wichtig, um die Routine zu kriegen, damit du dann in der Prüfung, wenn es ernst ist, eine gewisse Routine hast, um abzuschätzen, ey, wie lange brauche ich denn dafür noch? Ab welchem Punkt? Und das Zeitmanagement ist super wichtig. Und alle denken immer nur, ja, es geht nur ums Lernen. Nee, ich glaube, es geht einfach auch um Zeitmanagement. Dass du abschätzen kannst, okay, an dem Punkt muss ich jetzt stoppen, mich da reinzunörden oder drüber nachzudenken, wie ich da jetzt weitermache, sondern zapp, jetzt Blick auf die Uhr. Ich weiß ganz genau, ich brauche noch so und so lang, um das Ding überhaupt nur fertig zu schreiben. Jetzt ist Schluss. A oder B, ich entscheide mich jetzt für irgendwas. Oder mache ich einfach.
Ja.
Und diese Routine hat mir komplett gefehlt. Und das war selbst im zweiten bei mir noch blanker Horrorritt, schaffe ich es überhaupt fertig zu schreiben. Ich habe mir dann eine andere Taktik zurechtgelegt. Wenn ich da heute drüber nachdenke, Ines, ich möchte mir selber noch in den Arsch treten. Ich habe in jeder Klausur die Einleitungen geschrieben und die Schlusssätze. Und habe dann für jeden größeren Prüfungspunkt immer eine neue Seite angefangen. Und wenn ich irgendwo hängen geblieben bin, habe ich einfach mit dem nächsten. Ich habe mir grob durchdacht, wo ich hin will, wie es ausgehen soll. Und das wirklich in jeder Klausur. Und dann habe ich wirklich blockartig gearbeitet, weil ich mir eingeredet habe, naja, wenn die Klausur nicht fertig geschrieben ist, das ist schon mal super scheiße. Ich habe wirklich den Anfang geschrieben, dann habe ich das Ende geschrieben und dann habe ich mittendrin. Hm. Und für mich hat es funktioniert. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist so eine Harakiri-Nummer. Und es ist mir auch ein, zweimal passiert, dass ich dann mittendrin beim Argumentieren oder beim Durchprüfen dann gemerkt habe,
Moment mal.
Jetzt musst du aber dolle biegen, damit du da dann auch wirklich hinkommst. Für mich hat es funktioniert und es hat dann vom Ergebnis her auch ganz gut funktioniert. Ich würde heute vieles anders machen. Ich würde auf jeden Fall viele Klausuren schreiben, weil das eine Routine ist, die kann dir keiner nehmen. Dann fällt dir immer mal wieder was ein, hey, da hatte ich doch mal und so. Und diese Routine hat mir komplett gefehlt und ich habe mir immer gedacht, hey, das sind 5 Stunden, weißt du, was ich in der Zeit alles lernen kann? Und nicht eine Sekunde mir klar gemacht, hey, Schnucki, wenn du eine Klausur schreibst, du lernst da 5 Stunden. Ich hatte aber das Gefühl, wenn ich so aktiv, weißt du, Karteikarten, Definitionen, irgendwas im Buch durcharbeiten, dass das wirklich Lernen ist und Klausuren schreiben, ist dann aber ja Anwenden des Gelernten. Und ich habe nie drüber nachgedacht, dass das Klausurenschreiben selber auch eine Form von Lernen ist.
Kurzer Fun Fact.
Und wahrscheinlich eine der effektivsten.
Tatsächlich ist das, glaube ich, auch der Neujahrsvorsatz, der jetzt aus meinem Thema resultiert. Dieses,
oh, ich hasse Vorsätze.
Ich weiß, ich eigentlich auch, aber genauso dieser Punkt, was du meintest, man muss sich irgendeine Strategie zurechtlegen, aber man muss vor allen Dingen dabei bleiben. Und ich kenne das von mir aus dem ersten Examen, dass ich mich sehr habe ablenken lassen von dem, was andere sagen oder dem, was irgendein Repetitor sagt, so und so muss es gemacht werden oder so und so muss es gemacht werden. Und in dieser Verunsicherungssituation, in der man dann ja ist, dass man dann denkt, okay, die machen das vielleicht alle besser als ich. Die haben viel bessere Idee, viel besseren Plan. Und ich denke mir jetzt, ich habe mir jetzt einen Plan gemacht und bei dem bleibe ich jetzt auch.
Meine Show, meine Regeln.
Und lasst es mir nicht einreden von irgendjemandem, dass ich das irgendwie anders machen müsste oder so. Aber ja, es ist ein Pain, das kann ich dir sagen. Und
ist das so? Keine Ahnung.
Wirklich?
Ja.
Nee, ja. Also ich freue mich.
Also es war die beste Zeit meines Lebens, also gerade die vom Examen. Ich fand das super.
Ja, vor allem voll.
Ich würde es nicht nochmal machen wollen, ehrlich.
Es ist voll schade irgendwie auch so, weil diese Stationen sind ja eigentlich super cool. Eigentlich macht es ja mega viel Spaß, so auch vor bei Gericht zu sein und die Sachen erleben zu dürfen und diese Akten lesen zu dürfen und sowas. Das macht ja alles total viel Spaß, wenn da nicht dieses scheiß Examen wäre.
Ja, also das war das nur nochmal zum Differenzieren. Das Referendariat fand ich an sich nicht scheiße. Ich fand nicht jede Station super.
Hm.
Ich finde das aber einfach ganz geil und die Chance kommt nie wieder, dass du immer mal ein paar Monate mal hier gucken kannst, mal da gucken kannst, finde ich super gut. Mega gut. Und ey, ich würde das jetzt noch machen.
Ja.
Also wenn das, wenn, ja, aber nicht im Urlaub. Nicht im Urlaub, aber wenn das jetzt einfach mal rumgeblödelt, aber wenn das jetzt so wäre, dass der Arbeitgeber sagt oder deine Kanzlei sagt, ja, hier mal 2 Monate da hospitieren, um den Horizont zu erweitern, ey, sofort, klar.
Ja, voll cool. Ja, ich finde es auch cool, weil man halt auch so verschiedene Menschen kennenlernt und verschiedene Arbeitsweisen und so und vor allen Dingen ja auch vielleicht Vorurteile sich überholen oder so. Oder halt auch jetzt so die kommenden Stationen, also Verwaltung und dann Rechtsanwalt und die Wahlstation, das sind ja auch Stationen, wo man sich ein bisschen mehr selber aussuchen kann, was man machen möchte und dann vielleicht auch wirklich mal in potenzielle Berufsfelder mal reinschnuppern kann und mal gucken kann, ob das, was man sich immer vorgestellt hat, auch tatsächlich so ist oder ob es dann doch ganz anders ist. Also ja, ich freue mich schon drauf auf jeden Fall, aber das Examen und der Stress da drumherum hängt auf jeden Fall über mir.
Ja, ich kann's verstehen.
I feel you.
Also ich leide da auch echt, ich leide immer so mit, auch mit meinen Mentees und so. Ja, das steht jetzt auch bei einer im Januar. Ja, also mir, die ganze Kalenderwoche ist bei mir schon mal fett rot gemarkert. Ja, bin da immer voll mit am Start. Weil ja. Ich habe das ja auch nicht vergessen.
Und keiner, das finde ich ja so lustig bei dem Thema. Es ist ja wirklich so, egal welchen Juristen du fragst, jeder weiß, wie man sich in dieser Zeit fühlt. Und also es hat keiner vergessen, weißt du? Es vergisst keiner. Und naja, allen, die auf jeden Fall jetzt gerade schreiben, ich weiß, hier in Niedersachsen wird gerade 2. Examen geschrieben, oder die in den kommenden Wochen schreiben, wir drücken euch ganz, ganz fest die Daumen, behaltet die Nerven.
Auf jeden Fall. Ganz viel Erfolg. Und beim Schreiben, Quäntchen Glück, dürfen wir nicht vergessen. Glück, nee, nicht ein Quäntchen, ach komm, alles Glück der Welt.
Alles Glück der Welt, ja.
Ja, da gehört echt viel Glück dazu.
Ja.
Dass du einen guten Tag hast, dass du mit dem Sachverhalt zurechtkommst, den richtigen Riecher hast.
Und ja. Einen guten Korrektor oder eine gute Korrektorin.
Auch das.
Ja.
Ihr schafft das. Und finde ich ganz interessant. Ich kenne inzwischen mehrere super erfolgreiche Juristinnen und Juristen, die es mal verbaselt haben. Im ersten oder im zweiten. Oder im ersten und im zweiten. Es kann einfach passieren. Es ist kein Weltuntergang. Und vor allem, es sind ja einige dabei, die wahrscheinlich Freischuss schreiben. Macht euch mal klar, das ist ein Gratislos für die Lotterie.
Ja.
Also machen sich aber vom Freischuss auch alle mega fertig. Und dann denke ich immer, in 10 Jahren wirst du zurückgucken und denken, was habe ich denn da mit mir gemacht?
Ja.
Also zumindest beim Freischuss, ich weiß, es ist wahnsinnig schwer und das ist immer super viel Druck.
Performance-Druck.
Aber vielleicht das einfach mal im Hinterkopf behalten. Es sind wirklich ein paar super coole Leute, super erfolgreich. Die sind jetzt so happy in ihrem Job. Ja, mal durchgefallen. Passiert. Wird euch nicht passieren, klar.
Wird euch nicht passieren,
dann habt das mal in der Theorie gehört.
Genau. Wo wir schon bei juristischer Ausbildung und vor allen Dingen juristischen Berufsbildern sind, ich weiß nicht, ob wir uns vielleicht beide das gleiche Thema für heute noch rausgesucht haben, aber...
Ich glaube nicht.
Du glaubst nicht, okay.
Aber jetzt bin ich gespannt.
Ich habe einen Artikel gelesen, der auf einer Studie basiert, wo es um das Thema Geschlechterverteilung in juristischen Sachverhalten geht.
Nee, dann da haben wir nicht dasselbe Thema.
Dann haben wir nicht dasselbe Thema, okay. Wollen wir da heute über das Thema schon reden? Oder also weißt du, was ich ansprechen will?
Ich habe nur am Horizont was vorbeifliegen sehen, weil ich momentan überhaupt nicht dazu komme, alles zu verfolgen. Können wir gerne machen.
Okay.
Wie du magst.
Dann erzähle ich dir vielleicht kurz, worum es geht. Ich habe die genauen Zahlen gerade nicht parat, aber wir verlinken auf jeden Fall den Artikel. Und dann könnt ihr sonst
ja, wie wir es immer machen, irgendwo mal was gelesen, jetzt wird drüber geschnackt, keiner kann sich mehr genau erinnern. Waren wir
war
trotzdem.
Doch so.
Ja, ist bei meinem Thema für heute auch so. Ich habe es auch gelesen, jetzt auch nicht parat.
Super. Nein, es geht darum, dass Jurafuchs ausgewertet hat, welche...
Ah, alles klar. Ja, doch
ja,
gesehen.
Mhm. Doch ja. gesehen. Und zwar juristische Sachverhalte in Klausuren ausgewertet hat. Und
Gott, und ich dachte mir noch, das wird Ines raussuchen. Und dann habe ich es wieder vergessen.
Ja, man fand es nämlich mega spannend, weil dann ging es um die Frage, wie die Personen beschrieben werden. Also welche Personen welches Geschlecht haben, welchen Bildungsgrad diese
die
Personen
Stripperin.
Haben. Die Stripperin zum Beispiel. Und da gab es erstaunliche Erkenntnisse. Natürlich unter anderem, dass als Rechtsanwälte, Notare und Staatsanwälte vornehmlich Männer dargestellt werden. Also wenn in einem Sachverhalt ein Rechtsanwalt vorkommt, ist es meistens auch ein Rechtsanwalt. Andersherum, bei nicht juristischen Berufsbildern zieht sich das ebenso durch, dass Frauen auf Frauenberufe in Anführungszeichen geschnitten werden. Also es gibt immer mehr Ärzte als Ärztinnen, es gibt aber mehr Pflegerinnen als Pfleger. Und was ganz besonders spannend ist und ganz besonders erschreckend finde ich, dass gerade wenn es um sexualisierte Berufsbilder geht, wie zum Beispiel die Stripperin, dass es da keinen männlichen Gegenpart gibt. Also wenn es um solche Themen geht, wird immer von weiblichen SexarbeiterInnen gesprochen.
Ja, wo ist Magic Mike?
Da muss der Jura und Trash What the Fuck Stempel drauf.
Wo ist Magic Mike an dieser Stelle? Und ich finde das krass, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ja die Zahlen ganz anders aussehen. Also das Referendariat bzw. das zweite Staatsexamen haben ja in den letzten Jahren vornehmlich Frauen erfolgreich bestanden. Auch bei den Studierendenzahlen und bei den Absolventinnen des ersten Staatsexamens sieht es genauso aus. Also wir sind eigentlich in der Juristerei, zumindest der Nachwuchs, deutlich weiblicher geprägt. Und dennoch sozusagen werden wir überhaupt nicht oder sind wir überhaupt nicht repräsentiert in diesen Sachverhalten. Total unterrepräsentiert und dann auch noch sexualisiert. Also, oder da bei der sexualisierten Darstellung erhöht repräsentiert, überdurchschnittlich repräsentiert. Und ja, da kommen wir wieder zu dem Thema Sprache und was sagt die Sprache aus?
Die interessante, siehste, habe ich es doch gesehen und hat es nur wieder vergessen. Und wirklich, als ich das sah und gerade Jurafuchs, muss ich an Wendelin denken. Da dachte ich, cool, was sie wieder gemacht haben. Und da dachte ich noch, das wird früher oder später Ines hier anschleppen. Und dann dachte ich noch, wenn du es nicht machst, mach's ich. Und dann habe ich es wieder vergessen. Die interessante Frage ist ja, warum ist das so? Woher kommt das? Und ich bin mir gar nicht sicher, und das werden wir wahrscheinlich auch nicht rausfinden, ist es ein sich nicht bewusst machen, was Sprache kann beim Erstellen dieser Sachverhalte? Oder ist es vielleicht so, dass auf einen Irrsinnsfundus uralter Sachverhalte aufgesetzt wird, die dann jeweils nur auf den aktuellen Stand der Rechtslage gebracht werden, für das, was du eben abprüfen willst, oder wie in meinem Fall damals auf den aktuellen Stand der Währung? Wir hatten in den AGs ganz viele Sachverhalte, wir haben mit Schreibmaschine geschrieben und kopiert. Und dann kam der Euro. Und dann wurde dann mit Tippex, wurde aus der D-Mark ein
der
Euro gemacht. Ja, also ist das der Grund?
Ist es vielleicht auch, also wir haben in Hannover eine Professorin, Frau Professorin Dr. Susanne Beck, die sehr darauf achtet, Sachverhalte auch anzupassen und Sprache anzupassen. Ist Professorin unter anderem für Strafrecht. Ich hatte sie damals in Strafrecht und die sich das so ein bisschen zur Aufgabe gemacht hat, diese, sag ich mal, gendertypischen, die ja nicht mal mehr gendertypisch sind, also diese Sachen umzuändern. Und ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass es halt einfach ein Thema ist, auf das viele Lehrstühle gar nicht so einen Fokus drauf legen, da das mal anzupassen oder sich mal zu überlegen, ob das so noch zeitgemäß ist, weil sie vielleicht von männlichen Professoren besetzt sind, die nicht so ein Störgefühl für sowas haben, weil sie halt, wie das ist wie beim Gendern, weil sie halt immer angesprochen sind und es ihnen deswegen vielleicht nicht so auffällt. Ich meine, ist jetzt wirklich eine sehr, einfach nur hier in den Raum geworfen, eine These, aber es gibt ja mehr Professoren als Professorinnen im juristischen Bereich. Und ja. Ich könnte mir vorstellen, dass da einfach eine fehlende Awareness auch ein Ding ist.
Kann sein. Also ich fände wirklich die Frage interessant, sind da viele neu erstellte Sachverhalte dabei oder sind es alte? Mhm. Das wird für mich auf jeden Fall einen Unterschied machen, weil ich glaube, das Augenmerk beim Neuerstellen, das könnte da schon mal drauf liegen. Andererseits
ist
es natürlich...
Aber du kannst doch den alten auch anpassen.
Ja, aber vielleicht guckst du den mit einem anderen Fokus durch. Weiß ich nicht. Mhm. Also ich will das jetzt gar nicht relativieren. Ich wäre die Erste, die sagt, ey, in meinem Sachverhalt, ich will aber ein Magic Mike. Aber vielleicht überarbeitest du das mit dem Fokus, ey, das muss jetzt mal, das muss ich anpassen, damit das die aktuelle Gesetzeslage trifft, damit die überhaupt das prüfen können. Vielleicht guckst du gar nicht, ob du auch sprachlich was anpassen könntest. Ich weiß es nicht. Das wäre einfach ein Gedanke, den ich dazu habe. Der nächste Gedanke ist, wenn es ein neu erstellter Sachverhalt ist, und du greifst automatisch immer zur männlichen Variante eines angesehenen Berufs, dann sagt das schon ein bisschen was über den Ersteller, würde ich sagen. Und in dem Fall habe ich bewusst Ersteller gesagt und nicht gegendert. Es ist natürlich so, die haben nicht diesen totalen Überblick, wie ihn jetzt Jurafuchs hatte. Die haben ja nicht alle Sachverhalte. Das heißt, wahrscheinlich ist das in der eigenen Wahrnehmung nicht so dringend nötig, da was zu tun, weil es ist ja dann vielleicht nur ein Sachverhalt oder zwei. Trotzdem finde ich, bleibt berechtigt die Frage, warum kann es nicht eine Ärztin sein? Bittere Pille?
Naja, ich glaube, das ist halt das, was ich versucht habe zu sagen, mit dieser fehlenden Awareness dafür, die vielleicht ja einfach nicht so da ist, wenn man selber vielleicht nicht so davon betroffen ist oder wie du meinst, wenn man halt einfach den Gesamtüberblick nicht hat und sich so denkt, naja, bei uns in unseren Sachverhalten ist es zwar irgendwie so, dass wir 5 Rechtsanwälte haben, aber wir haben auch immerhin 3 Rechtsanwältinnen, wo man so denkt, naja, gut, in der Praxis ist es aber halt andersrum. Und ich meine, das ist ja auch bewiesen, wenn es ums Thema Gendern zum Beispiel geht, dass Vorbilder und sich angesprochen fühlen durchaus Optionen öffnet und dass es schon wichtig ist, sich selber repräsentiert zu sehen, etwas werden zu wollen oder um in so eine Richtung gehen zu wollen. Natürlich, wir wissen alle, dass es Anwältinnen gibt. Die Frage stellt sich nicht, aber dennoch geht es ja darum, dass sie auch so repräsentiert werden, wie es halt in der Praxis auch wirklich ist.
Ja, wobei, warte mal. Also wenn wir jetzt gerade die Sachverhalte nehmen mit Ärzten, geht es denn da immer um Arzthaftung? Sind es Haftungsfälle? Weil dann ist es natürlich völlig korrekt, dass es keine Ärztin war. Hat man das so in die Tiefe analysiert?
Ich glaube nicht.
Wenn es immer um Schadensersatzansprüche geht, die durchgehen?
Der blöde
Rechtsanwalt. Vielleicht war es dann eine Klausurerstellerin. Immer das der Arzt, der vorsteht, ist ein Mann.
Das kann natürlich sein.
Nee, glaube ich jetzt nicht, aber das fiel mir eben ein, da musste ich selber drüber schmunzeln. Ich finde, also, dann ist doch einfach unsere Botschaft an alle Klausurerstellerinnen und vor allem Ersteller, bisschen mehr Ärztinnen und bisschen mehr Strapper. Das wäre doch ganz gut.
Ja.
Misch doch mal durch, echt, das finde ich. Ich bin da auch immer so ein bisschen getriggert, weil meine Schwester ist Ärztin.
Ja.
Und sagen wir mal so, Medizin ist halt auch so eine Sparte.
Ich glaube, wir haben aber unseren Folgentitel gefunden. Mehr Ärzte und mehr Stripper.
Oh mein Gott, wir wollen mehr Stripper. Nice.
Sehr gut. Ja, nee, aber auch gut. Vielen Dank an Jurafuchs, dass sie solche Projekte angehen und sowas mal analysieren. Also ich finde es wichtig, einfach, dass man auch drüber redet, weil nur wenn man drüber spricht, kommt ja diese sogenannte Awareness für solche Themen. Und von daher, cooles Projekt.
Fand ich super spannend, als ich das gesehen habe und dachte mir, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, mir das mal näher anzugucken.
Also ich weiß, dass es schon, als ich fürs Erste gelernt habe, gab es so ein paar, ja, ich will nicht sagen, Skandale ist zu viel, aber Diskussionen darum, und zwar um so Sachverhalte, die rassistisch sind oder doch Stereotypen sehr bedienen. Also da waren es dann Leute, zum Beispiel irgendwelche Menschen mit Migrationshintergrund, die verstärkt Diebstähle begangen haben oder sowas. Also solche Diskussionen, dass halt diese Stereotypen durch diese Sachverhalte gefördert werden, die habe ich schon öfter mitbekommen, aber halt das Thema, dass eigentlich diese Sachverhalte überhaupt nicht korrekt gegendert sind oder nicht, ja, praxisnah gegendert sind, das fand ich neu.
Wobei, das finde ich, ist nochmal Tacken auf einem anderen Level.
Ja, auf jeden Fall.
Also, ich finde insgesamt, nehmt euch doch mal die Zeit, macht doch mal die Klausursachverhalte ein bisschen hübsch.
Genau.
Finde ich gut. Also, hübsch jetzt nicht im Sinne von auf jedes i bitte ein Herzchen.
Aber auch das fände ich schön, ehrlicherweise. Mal ein bisschen mehr Nächstenliebe im Jurastudium.
Weißt du, wie sehr man sich über so einen Kikifax freut? Hab ich dir das erzählt? Ich war ja in der Jury beim Premood in Berlin von der FU. Liebe Grüße an Felix. Und ich habe gesagt, ich nehme mir den ganzen Samstag. Samstag ist immer schwierig, Leute zu kriegen, die sich dann in die Jury setzen. Ich habe mir den ganzen Samstag geblockt, habe ganz viele Verhandlungen mir angeguckt als Jurorin und dann auch bewertet. Und die haben das so nett gemacht. Jeder Bogen war mit meinem Namen schon versehen, dass ich möglichst wenig Arbeit habe. Die muss dann nur noch inhaltlich ausfüllen. Und die hatten mir auf jedes I in meinem Namen ein Herz gemalt in jedem Zimmer.
Oh, das ist ja wirklich putzig.
Ja, ich habe mich da so drüber gefreut, dass ich ein Foto gemacht habe, damit ich es nicht vergesse. Ja.
Ja, das sind
Weil ich konnte ja, ich muss die Bögen ja abgeben. Die Bewertungsbögen konnte ich ja nicht einpacken. Musste ich ja abgeben. Aber das wäre doch nice. Mach doch mal einen Klausursachverhalt mit I's auf den Herzchen. Ja.
Nee, Herzchen auf den I's.
Ich bin heute schon lang. Oder wie auch immer, dann ist es ein Ausrufezeichen. Wenn ein I auf dem Herzchen ist, dann ist es ein Ausrufezeichen mit Herz drunter.
Ja,
auch geht gut. Auch. So, ich bin ähnlich schlecht vorbereitet wie du. Wobei, du hast es aus dem Kopf jetzt zusammengekriegt. Ja, weil du gesagt hast, du hast die Zahlen nicht parat. Ich habe einen Artikel gelesen bei LTO und bei Beck, ist aber ursprünglich von DPA. Deswegen ist es bei beiden gleich gelaufen. Und er ist mir in die Hände gefallen, weil ich so beim Querlesen, ich gucke immer, was die News sind, lese ich so, sagt der Präsident des OLG Karlsruhe, Jörg Müller.
Moment mal.
Und ich so, ach guck, was hat denn Jörg da Feines gesagt? Und da ging es um die Frage, ob es vielleicht bald möglich ist, Urteile mit KI auswerten zu lassen, daraufhin, wie sie ausgefallen sind. Und dann gibt es ja alle möglichen Spielvarianten, die du da nutzen könntest. Also jetzt zum Beispiel als Mieter, das war, glaube ich, das Beispiel, das sie da hatten. Du hast irgendwie Schimmel in deiner Wohnung oder hast jetzt so und so lang, wäre für mich auch ganz praktisch gewesen, so und so lang keine Heizung oder kein warmes Wasser. Wie viele Urteile gibt's denn zu welcher Minderungsquote? Also um so ein bisschen deine Erfolgschancen abzuschätzen. Fand ich ganz nice, die Idee. Und du könntest natürlich dann auch gucken, welche Strafen wurden im Strafrecht so verhängt, für welche Dinge, was ist da jeweils im Pott. Ist natürlich zum einen für Anwältinnen und Anwälte super spannend, weil du dann so sehen kannst, okay, jetzt habe ich hier ein Verfahren, das läuft jetzt nicht wie sonst in Hamburg, sondern in dem Fall muss ich jetzt nach Berlin. Wie fällt denn da so in aller Regel das aus? Gibt es starke Abweichungen oder kann ich da so mir ungefähr ausrechnen? Fand ich mega interessant und Jörg hat da eben sich dazu geäußert. Und weil er ja ein sehr, sehr kluger Kopf ist, hat er sich natürlich nicht nur Gedanken darüber gemacht, welchen Nutzen kannst du daraus ziehen, sondern welche Risiken sind vielleicht auch bei der Auswertung durch KI? Also gibt es da wieder Diskriminierungsrisiken oder irgendwas? Fand ich ganz spannend und ich fände es ganz geil. Das Problem ist, dass du für KI ja gar nicht die Trainingsdaten hast, die Datenbasis, um sowas wirklich flächendeckend umzusetzen. Und bin ich über einen zweiten Namen gestolpert, nämlich über Till Bussmann-Melsch. Mit dem habe ich nämlich demnächst auch einen Termin und der ist beteiligt an offeneurteile.de. Weiß nicht, ob dir das schon mal über den Weg gelaufen ist. Und die haben sich damit befasst, dass in Deutschland nur ungefähr 1% aller Urteile öffentlich zugänglich sind. Echt jetzt?
Ah, und krass.
Jetzt so im Recherchealltag, finde ich, fällt dir auch ab und zu mal auf, ja okay, du hast Fundstellen ohne Ende, aber dann kommst du an die Urteile nicht ohne weiteres ran. Hm. Und die wollen das jetzt so machen, dass sie selbst versuchen, und da habe ich jetzt die Zahlen nicht parat, wollen sie 1 Million Urteile? Oh. Ich verlinke das mal in den Shownotes. Aber sie wollen eben dafür sorgen, dass mehr Urteile online zugänglich sind für jedermann. Also natürlich dann anonymisiert und so. Und das wäre natürlich die Basis dafür, dass du auch mit KI da was auswerten kannst. Und ich fände es sehr, sehr schön. Ich bin nicht sicher, wie der Beck-Verlag dazu steht. Und ich glaube, die wollen das so machen, dass sie sich selbst aktiv an die Gerichte wenden und bestimmte Entscheidungen ja zur Einsicht, also naja, oder übermittelt bekommen wollen. Kannst du eben einen Antrag stellen. Wie sie es genau machen, habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf. Aber ich weiß nicht, wie der Beck-Verlag das findet. Ja, weil du hast ja, aber es gibt ja auch mit De Jure und so, du hast ja auch andere Urteilsdatenbanken, die aber nicht immer frei zugängliche Urteile auflisten. Und das fände ich schon ganz schick. Und ich meine, es sind einige Gerichte dabei, die haben selber richtig coole Datenbanken, aber es ist eben auch nicht immer alles online. Und 1% fand ich ehrlich gesagt schockierend wenig. Ich hätte gedacht, das ist mehr.
Gar nicht mal so gut.
Ja, das finde ich auch sehr, sehr wenig. Aber natürlich muss man auch überlegen, was so tagtäglich durchgeht, ne? Also an Urteilen, die vielleicht jetzt eher, also ja gut, in so einem Kontext sind sie dann auch spannend. Ich rede natürlich jetzt aus der Brille von jemandem, der irgendwie Hausarbeiten oder sowas geschrieben hat, wo jetzt vielleicht eher die OLG oder BGH-Urteile dann richtungsweisend sind.
Ja klar, das ist ein anderer Fokus halt, ne?
Ist ein anderer Fokus, als wenn du sagst, okay, ich will das in meiner anwaltlichen Beratungspraxis nutzen. Ich weiß nicht, was hat Jörg Müller denn als so Probleme gesehen? Vielleicht wäre das nochmal spannend.
Da muss ich den Artikel nochmal aufrufen. Das ist leider extrem kurz, wie es halt immer ist bei DPA. Das Gute ist, ich muss ja nur eingeben, LTO KI Müller. Ja, tatsächlich. Nice. So, Jörg hat dazu gesagt, ach, so eine Auswertung mittels KI könnte regionale Besonderheiten offenlegen und auch Prognosen ermöglichen. Das ist das, was er positiv sieht. Und er sagt, Risiko bleibt aber nicht aus. KI könne diskriminierende Tendenzen aus den Trainingsdaten übernehmen und verstärken. Jörg meint, dass das Risiko besteht definitiv. Ach, guck. Und nimmt Bezug auf einen Fall aus den USA. Da hat KI bei Bewerbungsverfahren bestehende rassistische Diskriminierungen reproduziert. Er sagt, es gibt aber auch eine Chance. Also ich glaube, die DPA hat das relativ knapp nur übernommen. Da fällt mir aber gerade ein, ich habe mal mit Behrang Radji drüber gesprochen und es liegt hier sogar auch noch offen rum. KI im öffentlichen Sektor fand ich sehr, sehr spannend. Eine von 2 Dissertationen, die ich wirklich gelesen habe. Und wie heißt das denn? Compass in den USA? Da haben die versucht, wirklich Diskriminierungsfaktoren komplett auszuschließen, indem Herkunft, Ethnie und all sowas. Ich glaube sogar Glaubenszugehörigkeit, all das wurde ausgeschlossen. Und hat die KI einfach sauber durch die Hintertür diskriminiert, nämlich anhand des Wohnortes zum Beispiel. Weil du genau weißt, in bestimmten Vierteln in den USA leben im Wesentlichen Menschen mit Migrationshintergrund. Also ist immer mit im Pott. Leider war das eine sehr kurze Meldung. Ich hätte dazu gern ein bisschen mehr gelesen. Sie haben auch gar nicht so richtig ausgeführt, wer das jetzt machen soll oder so. Also wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich verlinke das mal. Aber ich fand es ganz spannend. Ich hätte es gut gefunden.
Ich finde es spannend. Ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen, es ersetzt so ein bisschen den Erfahrungsschatz von Anwälten, weil, was du schon vorhin meintest, wenn du dich vielleicht in deinem Gebiet auskennst, wie welcher Richter ist wie drauf, wie laufen Verfahren in der Regel. Das sind ja Erfahrungen, die du dir erarbeitest mit der Zeit, mit deinen Berufsjahren. Und natürlich ist es dann praktisch zu gucken, naja, jetzt habe ich ein Verfahren, das spielt irgendwie woanders. Wie ist es denn da? Welcher Richter urteilt wie und so? Auf der anderen Seite sehe ich durchaus den Punkt, dass man sich davon, es gibt ja diesen Anker-Effekt, dass man sich vielleicht davon auch schon sehr beeinflussen lässt und vielleicht auch die Mandantschaft sich davon sehr beeinflussen lässt. Das ist so ein, nach dem Motto, naja, am Ende kommt immer das und das bei raus. Was vielleicht statistisch so ist, aber wie du schon gesagt hast, mit Diskriminierungseffekten und so, dass es vielleicht dazu führen kann, dass Menschen nicht mehr für ihr Recht einstehen, weil sie das Gefühl haben, von vornherein schon nicht mehr einer, ja, und ich will nicht sagen unabhängigen Justiz gegenüberzustehen, so, aber trotz, also es geht ja ums Gefühl, es geht nicht darum, ob das faktisch so ist oder nicht, aber ja.
Okay, hast du auf der anderen Seite natürlich dann, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre Richterin und es gäbe das schon und ich habe irgendwie einen Fall und denke so, hatte ich jetzt so in der Konstellation noch nicht auf dem Tisch, wüsste gar nicht, was da am Ende so, dann guckst du mal und ich sage, ah ja. Also ich glaube schon, dass ich trotzdem mir selber für den Fall eine Lösung überlegen würde, was nach meinem Gefühl, aber das ist, wie du sagst, wenn du dann siehst, naja, also das ist aber plus minus immer so das. Ja.
Also ich meine,
guter Punkt.
Es war spannend, was wir bei der Live-Aufnahme, da haben wir ja eine Aufnahme gehabt, das war die erste. Jetzt musst du mir mit dem Namen nochmal auf
Florian.
Die Sprünge helfen.
Florian Schwieker.
Genau, Florian Schwieker, richtig.
Wir sind ja übrigens im finalen Cut, also es dauert nicht mehr lang.
Hat nämlich auf die Frage, die du ihm gestellt hast, was seiner Meinung nach die größte Gefahr bei KI ist, hat er geantwortet, die Bequemlichkeit der Menschen. Mhm. Und das ist hier genau der Punkt, den ich sehe, dass natürlich haben wir gerade vielleicht als Juristen so den Anspruch an uns, okay, wir machen das selber, ich entscheide nach meinem Judiz, nach meinem Rechtsempfinden, nach meiner Auffassung. Aber ich habe ja jetzt die Praxis an den Amtsgerichten auch gesehen und gesehen, was da los ist, was da für eine Aktenlast herrscht. Wild. Und ich kann mir schon vorstellen, also ohne jetzt irgendwen angreifen zu wollen oder irgendwem irgendwas unterstellen zu wollen, aber das ist ja einfach nur menschlich, dass bevor man sich selber ewig lang Gedanken darüber macht, dann guckt man einfach mal, wir haben es andere gemacht und überlegt, ob man das nicht übernehmen könnte. Also ist ja ein menschliches Gefühl, so zu handeln. Und ich glaube, da gibt es immer, also es ist ja auch nicht einer, der so ist und einer, der so ist. Ne? Also es werden ja nicht alle so machen, aber es wird immer Leute geben, die das auch so machen. Und da sehe ich schon irgendwie eine Gefahr drin, dass so diese, dass man sich dadurch so einer Unabhängigkeit beschneidet.
Kann sein. Und ich glaube ganz oft eben nicht bewusst, sondern unbewusst.
Unbewusst,
also
ja.
Wie du sagst, mit diesem Anker-Effekt,
Anker, ja.
Spannend.
Aber spannend.
Aber mehr offene Urteile fände ich auf jeden
das,
Fall.
Ja, das fände ich auch cool.
Sehr gut. Ich habe dir übrigens noch einen Lesetipp mitgebracht.
Kleine Lesetipps.
Ja, und ich muss dazu kurz vorab was sagen. Mir wurde dieses Buch als Rezensionsexemplar geschickt. Und ich wurde auch gebeten, da eine Rezension zu schreiben. Ich kam erst nicht dazu, mich diesem Buch zu widmen, weil einfach so viel los war. Und dann hatte ich zwischen den Jahren wirklich einen Tag, wo ich so ein bisschen Zeit hatte zum Lesen. Und das ist mir selten passiert bei einem Buch wie diesem, also jetzt vom Setting her. Ich habe es aus Versehen komplett durchgebinged.
Okay.
Ja, und es war kein Roman. Und ich habe mir fest vorgenommen, wenn ich die Rezension geschrieben habe, dann verlosen wir das hier gleich. Wir werden das auch verlosen, aber noch nicht. Ich muss da ein bisschen was noch abarbeiten, denke ich, im Podcast. Und zwar ist es das Buch Neue Briefe an junge Juristinnen und Juristen.
Oh.
So, ich hatte mal hier. Und wie man sieht, ich habe schon drauf rumgeschmiert. Ich habe nämlich mit Kuli das Wort Junge durchgestrichen, weil ich finde, das Buch sollte heißen Neue Briefe an Juristinnen und Juristen. Ich fand's so krass gut.
Riesenfan.
Also ich habe mich wirklich morgens hingesetzt und wir hatten, es war sogar noch mein bester Freund zu Besuch. Also ich habe morgens hingesetzt, wir haben einen Kaffee, immer so zwischendrin mal ein bisschen mitgelabert und so gelesen, gelesen, gelesen. Das ganze Buch ist von vorne bis hinten, ich kann hier in die Kamera halten, vollgeschmiert. Ich war begeistert. Ich war begeistert. Es ist so voller Weisheiten von klugen Menschen. Ich war komplett on fire. Es sind alle Berufssparten dabei. Also du hast Richterinnen, du hast Anwälte, Psychologinnen waren dabei, Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, beim Verfassungsschutz arbeiten. Ich krieg's jetzt gar nicht. Aber wirklich jeder erdenkliche Beruf, den du mit oder als Volljurist, als Volljuristin ergreifen kannst, ist dabei gewesen. Viele kluge Tipps, die ich sofort, nicht alle, aber fast alle unterschreiben könnte. Und ich meine, es sind Briefe an den Nachwuchs. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich da von A bis Z komplett dran klebe?
Komplett on fire.
Es ist brillant. Ich kenn auch die Herausgeber. Liebe Grüße. Ein fantastisches Buch. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Und wer warten mag, das wird hier irgendwann verlost. Aber wer eine Gelegenheit hat und es irgendwo rumliegen sieht, greift es euch. Und ich habe auch gleich aus dem Buch noch einen Lesetipp. Ich hatte drei Lieblingsbriefe. Einmal von Felo Badenberg, die ist ja hier in Berlin, Justizsenat gewesen. Und ich weiß gar nicht, was sie jetzt macht, oder ist sie da noch? Und sie hat eben so schön über ihre Beweggründe auch berichtet, warum sie überhaupt Jura studiert hat. Und sie sagte, sie wollte unbedingt Teil dieses wehrhaften Rechtsstaates werden und zum Schutz der Demokratie beitragen. Und letzten Endes hat sie sich dann irgendwann beim Verfassungsschutz beworben und ihr Vater war halt komplett entsetzt, kam gar nicht gut an. Ganz tolle Persönlichkeit, sehr, sehr bewegender Brief. Und das Schönste überhaupt, finde ich, also ich habe drei Lieblingsbriefe, aber der Bettina Limberg. Ich verehre diese Frau sowieso über die Maßen. Die ist so klug und rhetorisch so stark. Ich bin wirklich ein großer Fan. Und ich hatte beim Lesen ihres Briefs Gänsehaut, Ines. Und am Ende hätte ich beinahe noch ein Tränchen im Knopfloch gehabt. Kein Brief hat so viele Markierungen, Ausrufezeichen. Der ist unglaublich schön geschrieben. Und sie spricht halt auch darüber, dass man durchaus Zweifel haben darf und vielleicht auch haben sollte. Ein flammendes Plädoyer für einen Rechtsstaat. Und sie sagt dann auch so, ja, die Einschläge kommen immer näher. Und wir sind diejenigen, die einen Unterschied machen. Und sie schreibt über Haltung. Richtig, richtig gut. Ich hatte erst überlegt, ob ich so ein bisschen draus vorlesen soll, aber ich will gar nicht so spoilern. Deswegen, wer sich dafür interessiert. Eine Kleinigkeit kann ich vielleicht. Das sicher geglaubte Nie wieder ist plötzlich Realität, auf die wir, gerade wir Juristinnen, uns vorbereiten müssen. Wirklich sehr, sehr stark. Und sie sagt am Ende, ihr Fazit ist darum Jura, darum dranbleiben, darum nie aufgeben und schon gar nicht verzweifeln. Krass. Und das war jetzt nur, hey, ich sitze schon wieder. Und allein beim durchscrollen. Es ist ein Buch, Ines. Oh. Bin ich müde? Ja, ich bin müde. Dabei ist noch so früh im Jahr. Aber unbedingt eine Leseempfehlung und unbedingt diesen Kanal abonnieren, weil sobald ich meine Liste abgearbeitet habe, halte ich mein Versprechen, gebe es weiter. Weil ich finde, jeder sollte dieses Buch gelesen haben. Es ist unglaublich. Ja.
Sehr schön.
Hast du es?
Ich habe es noch nicht. Ich habe gerade gedacht, ich bestelle es mir gleich direkt.
Nee, ich wollte gerade sagen, sonst schicke ich es erst dir und dann verlosen wir das. Das können wir auch machen.
Das können wir auch machen, aber ich würde es mir sonst auch bestellen. So.
Und so mein Gedanke war, scheiße, warum gab es denn so, ey, ich hätte das so gern damals gelesen. Es sind halt super viele Mutmacher und was ich ganz toll finde, das sind wirklich namhafte Persönlichkeiten und trotzdem sprechen sie ganz offen oder schreiben ganz offen drüber, dass sie auch hier und da an einem Punkt waren, wo Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann denkst du, Alter, weißt du, wer du bist? Und dann fällt dir ein, naja, damals wusstest du noch nicht, wer du bist. Und ich, Also großartiges, großartiges Buch.
Ja, ja, vielleicht perfekt für mein anstehendes Jahr. Bisschen Mut machen.
Ja, es ist großartig. Unbedingte Leseempfehlung. Ja. Und was ich noch habe, und ich verspreche dir, ich hebe wieder eins auf, weil wir sehen uns ja bald, ist ja gar nicht mehr so lang hin.
Ja.
Ich habe gesagt, mein bester Freund war wieder da.
Schräge Snacks.
Und das heißt, es ist auch Zeit für Crazy Snacks.
Oh ja.
Also ich habe ja so ein Faible für Neonsachen, da haben wir ja schon besprochen. Und gefriergetrocknete Sachen finde ich auch ganz geil. Was ich noch nie gesehen habe, gefriergetrocknete Eiscreme. Was ist das?
Crazy.
Ja, hatte ich auch so einen kleinen Brainfuck. Also ja, ich habe dir was mitgebracht. Das ist gefriergetrocknete Eiscreme. Ist der Eis gefrier... Was? Nein.
Was?
What?
Ja, das ist wirklich crazy.
Ja. Und ich habe es extra zugelassen. Jetzt kriege ich wahrscheinlich die Packung wieder nicht auf. Kriegst du wirklich nicht auf?
Oh.
Doch, jetzt.
Tum, 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 tum,
okay.
Tum, tum.
Aha. Also das sieht tatsächlich aus, wie ob das so ein weißes Stäbchen.
Okay, ich bin richtig gespannt.
Das schmeckt ein bisschen wie Eis. Aber es ist halt nicht kalt.
Stimmt. Ist ja nicht. Aber inwiefern schmeckt es dann nach Eis?
Bisschen wie Soft-Eis.
Mm.
Und es klebt wie alles gefriergetrocknete. Gut, dass ich es zum Schluss gemacht habe.
Es klebt.
Klebt's wie Hulle in den Zähnen. Und das ist verrückt. Und es hat eben, wenn so der Rest langsam verschwindet auf deiner Zunge, hat es auch diese Restkonsistenz, als hättest du gerade ein Eis gegessen. Nur in warm. Ich bin nicht sicher, ob mir das gefällt. Ich wollte es aber gern probiert haben. Also es ist auf jeden Fall abgefahren. Kaufen würde ich es, glaube ich, nicht nochmal. Aber ganz ehrlich, ja, aber ich muss sowas ausprobieren. Also es ist abgefahren, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, ich sterbe gleich.
Okay, ich bin auf jeden Fall gespannt.
Ich stelle es jetzt weg. Also
okay,
eins esse ich noch gleich.
Eins.
Da sind auch nur, die Spinnen, da sind auch nur 3 oder 4 drin. Und ich habe gehört, was es gekostet hat. Ich hätte es dafür nicht gekauft. Doch, hätte ich. Nein, hätte ich nicht. Naja. Anyway, naja. Keine Ahnung. Schreibt doch mal in die Kommentare, was haltet ihr von gefriergetrockneter Eiscreme? Braucht die Welt das? Ich glaube, die Welt braucht das nicht, aber wenn es gibt, muss man es probieren.
Richtig.
Ach, und die Pfirsichringe, die du probiert hast, hat er mir jetzt noch Melone mitgebracht. Ines. Ja.
Das wird eine kulinarische Reise für mich in Berlin. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Ich mich auch.
Und ich würde sagen, das war eigentlich...
Das war's.
Habt eine tolle Woche. Wir hören uns. Und wir hören uns dann, glaube ich, das nächste Mal im Februar. Kann das sein?
Ja.
Ja.
In zwei Wochen.
Habt tolle Zeit.
Das ist das Geil. Wir können immer in jeder Episode sagen, wir sehen uns in 2 Wochen.
2 Wochen. Das stimmt. Genau, habt eine gute Zeit bis dahin und liken, abonnieren, folgen. Wir freuen uns über jede Bewertung, über jedes Feedback von euch. Also
ja, und schreibt gerne auch mal rein, wenn ihr bestimmte Themen habt, über die wir mal sprechen sollen. Oder wenn euch ein Problem über den Weg gelaufen ist, das ihr hier gerne mal auseinandergenommen sehen wollt, dann schreibt das rein. Machen wir. So, das war's, Ines. Dann bis in 2 Wochen.
Bis in 2 Wochen.
Mach's gut.
Tschüss.
Magic Mike.